Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, bei mir ist alles gut. Hallo zusammen.
Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke geshoppt?
Nein. Ich bin tatsächlich auch eher so eine Kandidatin, also nicht ganz auf den letzten Drücker, aber nee, ich hatte tatsächlich einfach die Adventszeit noch keine Zeit und ich hoffe aber, dass es jetzt so ein bisschen ruhiger wird und ich da auch etwas Muße finde. Ja, wie ist das bei dir?
Bin noch nicht in Geschenkestimmung. Also ich habe ja gerade Nikolaus hinter mich gebracht. Ja, da gab es ja dann Kleinigkeiten, aber so, ich bin noch nicht in der Shoppingstimmung und ich bin ja auch jemand, ich gehe ja gerne in den lokalen Einzelhandel und gucke mir die Sachen auch an, aber mittlerweile wird man dann ja sogar dort oft aufs Internet verwiesen und da habe ich dann immer ein bisschen Bammel, kommt es dann noch rechtzeitig?
Ja, das stimmt.
Und das hängt ja von so vielen Faktoren ab, also nicht nur einfach von der Post, sondern von so vielen mehr.
Vom Wetter, ne, wie DHL dann durchkommt und so, ja, also da gibt es so einige Hürden.
Lieferketten, also da ist ganz viel im Hintergrund und deswegen aktuell auch unser Thema heute hier in dieser Folge. Wir beschäftigen uns mit dem Weihnachtsshopping und mit allem, was quasi dahinter steckt. Also wir schauen mal hinter die Kulissen von so einem Online-Shop und außerdem lassen wir uns auch noch ein bisschen was erzählen, was dann vielleicht coole digitale Geschenke wären. Also ich bin sehr gespannt. Bevor wir das machen, gibt es aber wie immer erstmal die Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, es ist ja gerade Halbzeit sozusagen für die Bundesregierung, für die Ampelkoalition, denn am 7. Dezember 2021 hat die Ampel tatsächlich ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. Und wir haben das mal zum Anlass genommen, um so ein kleines Stimmungsbild innerhalb der Bevölkerung mit einer Civi-Umfrage zu erheben. Wir wollten einfach mal wissen, ob denn die Befragten ja happy sind mit der Digitalpolitik der Ampelkoalition, ob sie das Gefühl haben, also die Bürgerinnen und Bürger, dass die digitale Transformation in Deutschland irgendwie vorankommt. Und das Ergebnis, muss man ganz ehrlich sagen, war leider ein bisschen ernüchternd, denn es sind tatsächlich fast 80%, also 78,2%, um genau zu sein, die hier mit Nein geantwortet haben. Mhm. Wir haben die Frage letztes Jahr schon mal gestellt, da waren es auch schon immerhin 72%. Und ja, man muss sagen, also offensichtlich wird der Pessimismus unter der deutschen Bevölkerung doch immer größer, ob eben die Ampelkoalition tatsächlich mit ihrer Politik oder die richtige Politik macht, um die digitale Transformation in Deutschland voranzutreiben. Wir haben im ECO tatsächlich auch mal so einen netzpolitischen 12-Punkte-Check dazu gemacht, bei dem wir leider auch zu dem Ergebnis gekommen sind, dass eben bei 11 von 12 untersuchten digitalpolitischen Themenbereichen nur mäßige bis gar keine Fortschritte verzeichnet werden können. Das ist natürlich keine ganz schöne Bilanz zur Halbzeit. Ja. Unser Vorstandsvorsitzende nennt es so ein bisschen einen Weckruf für die Bundesregierung und fordert eben, ja, dass jetzt ganz klar Digitalpolitik nochmal priorisiert werden muss, um hier in den nächsten 2 Jahren, die diese Bundesregierung ja noch im Amt sein wird, voraussichtlich tatsächlich bei den großen Baustellen, die wir ja immer noch haben, zum Beispiel bei der Bildung, bei der digitalen Infrastruktur, einfach was passieren muss.
Ja, und es wird nicht einfacher, sagen wir mal vorsichtig, weil einige dieser Baustellen sind nicht nur digitale Baustellen, sondern auch ganz physische. Und da ist natürlich eine gewisse Planbarkeit extrem wichtig, weil wenn man erstmal die Erde aufmacht und Kabel reinschmeißt oder was auch immer, das muss von langer Hand geplant sein in Deutschland. Das dauert Jahre. Und jetzt kommt gerade die Nachricht, wir haben es ja alle schon mehrfach gehört, 60 Milliarden Euro ungenutzte Corona-Hilfsgelder dürfen nicht in einen Klima- und Transformationsfonds umgelagert werden. Das heißt also, wir haben eine handfeste Finanzkrise. Der Bundeshaushalt steckt eben in der Krise und auch das Finanzministerium hat weitere Auszahlungen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds auf Eis gelegt. Das heißt also, wieder mal die Spaten zur Seite gestellt und wahrscheinlich auch die Lötkolben zur Seite gelegt. Keiner weiß so richtig, wie es weitergeht. Noch ist ja nichts entschieden, aber auf jeden Fall war ja schon, ich sag mal, das Budget, was für digitale Themen zur Verfügung gestellt war, nicht so richtig riesig. Jetzt ist natürlich die Befürchtung groß, dass es noch kleiner werden wird. Nämlich viele der Investitionen aus dem Klima- und Transformationsfonds haben einen starken Digitalisierungsbezug. Wir wissen ja alle, die Digitalisierung kann helfen, unsere Klimakrise zu bewältigen. Und das ist ein wichtiges Tool dazu. Aber wenn wir wieder hinterherhinken, dann haben wir halt ein richtig, richtig großes Problem. Insofern müssen wir mal abwarten, was das jetzt dann für die Digitalisierung und den digitalen Ausbau in Deutschland bedeutet. Ob es jetzt vielleicht sogar noch langsamer geht, wenn das überhaupt gehen kann.
Ja, man merkt, wir gehen aufs Jahresende zu. Da gibt es ja immer auch das ein oder andere Ranking. Alle Plattformen, alle Organisationen schauen, was ist so das Jahr gelaufen. So auch Wikipedia. Und ganz interessante News, die Wikimedia Foundation letzte Woche bekannt gegeben hat, dass tatsächlich kein anderer Artikel in der internationalen Version, also in der englischsprachigen Wikipedia-Version im Jahr 2023 häufiger aufgerufen wurde als der über ChatGPT. Das ist jetzt, finde ich, gar nicht so überraschend. Ne? Also das war natürlich das Thema, was alle bewegt hat, jetzt gerade so in den letzten Monaten. Und ja, die Auswertung, die am 28. November tatsächlich endete, hat enthüllt, dass dieser Artikel über den fortschrittlichen Chatbot ausgestattet mit über 40.000 Zeichen Text und über 200 Quellennachweisen beeindruckende 49,5 Millionen Abrufe verzeichnete. Also ja, auf Platz 2 des Rankings liegt den Daten zufolge die Übersicht bemerkenswerter Tode im Jahr 2023 mit 42,6 Millionen Klicks. Und komplettiert werden die Top 3 von einem Übersichtsartikel zum Cricket World Cup, der in diesem Jahr ausgetragenen Cricket-Weltmeisterschaft. Also da muss ich tatsächlich sagen, damit hätte ich jetzt eher nicht so gerechnet. Aber gut, nur weil Cricket hier in Deutschland vielleicht nicht so bekannt ist, heißt es natürlich nicht, dass es im Rest der Welt anders sein könnte. Ja, und wer sich dieses Jahr vielleicht auch gefragt haben mag, der bekommt hier jetzt auch die Antwort, dass Oppenheimer tatsächlich über Barbie triumphiert. Der Kinofilm Oppenheimer von Christopher Nolan liegt mit beeindruckenden 28,3 Millionen Klicks auf Platz 5 der englischsprachigen Wikipedia-Liste der meistbesuchten Artikel im Jahr 2023, während sich der Barbie-Film hingegen mit Platz 13 begnügen musste und hier sogar hinter dem Artikel zu Robert Oppenheimer, der 1967 verstorbene US-Physiker, um den sich ja der Oppenheimer-Film dreht, liegt. Ja, also interessante Zahlen zum Ende des Jahres.
Und interessant geht's weiter zum Ende des Jahres. Unser Thema heute, wir haben es ja schon eingangs gesagt, ist das Weihnachtsshopping und vor allem natürlich das Digitale. Also sowohl die Frage, was kann man denn Digitales schenken, als auch wie funktioniert es dann eigentlich im Hintergrund da digital, weil immer mehr Menschen kaufen natürlich online auch ihre Weihnachtsgeschenke. Und ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, wir lassen uns jetzt erstmal kurz in das Thema abholen, in kurz zusammengefasst.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Online-Shopping hat sich mittlerweile als fester Bestandteil vieler Haushalte in Deutschland etabliert. Laut dem Handelsverband Deutschland hat sich der prognostizierte Online-Umsatz insgesamt von anfänglichen 6,4 Milliarden Euro im Jahr 2005 auf ganze 84,5 Milliarden Euro im Jahr 2023 entwickelt. Somit hat sich der prognostizierte Umsatz im digitalen Raum verdreizehnfacht. Insbesondere zur Weihnachtszeit boomt das Geschäft im World Wide Web. Im November und Dezember 2005 wurden noch 1,6 Milliarden Euro Umsatz vorausgesagt. In diesem Jahr sind es voraussichtlich 21,2 Milliarden Euro Umsatz, die über Online-Shopping in der Weihnachtszeit zusammenkommen. Black Friday, Cyber Week und Cyber Monday. Im Herbst werben viele Händlerinnen und Händler mit besonders günstigen Angeboten. Eine Auswertung der Verkaufszahlen von eBay zeigt, dass viele Konsumentinnen und Konsumenten tatsächlich schon Mitte September mit dem Weihnachtsshopping beginnen. In der Zeit werden vor allem elektronische Geräte wie Kameras, Netbooks und Beamer gekauft. Auf das frühzeitige Shoppingverhalten reagieren auch die Geschäfte. Zahlreiche Shops bieten im Winter eine verlängerte Rückgabefrist an. Die IHK München und Oberbayern empfiehlt Händlerinnen und Händlern, sich ausreichend auf diese Jahreszeit vorzubereiten. So sollten Online-HändlerInnen vorab für zuverlässige technologische Systeme und Infrastrukturen, ein ansprechendes Design von Online-Shops und Services sowie eine lückenlose Logistik sorgen, wenn auch Sie eine einigermaßen besinnliche Weihnachtszeit haben wollen.
Ja, das ganze Thema Weihnachten und Geschenke kann einem schon ziemliche Kopfschmerzen bereiten. Die Auswahl ist ja auch inzwischen unendlich an möglichen Geschenken und die Preisspanne ist natürlich ebenfalls unendlich. Deswegen ist es gar nicht so überraschend, dass laut einer Statista-Umfrage tatsächlich dieses Jahr, wie wahrscheinlich auch schon in vielen anderen Jahren, Gutscheine und Geld zu den beliebtesten Geschenken gehören. Fast jede zehnte Person möchte aber auch Unterhaltungselektronik verschenken.
Ja, und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Unterhaltungselektronik ist jetzt ja auch so ein Wort, da passt ja alles rein.
Weiter Begriff.
Genau. Ich sag mal, vom smarten Duschradio bis hin zu, keine Ahnung, irgendwie dem kleinen Roboter, der mir meinen Kaffee kocht und vielleicht sogar ans Sofa bringt. Ich habe vor vielen, vielen Jahren bei Radio 1 eine Multimedia-Sendung moderiert und in der Multimedia-Sendung hatten wir regelmäßig Georg Schnurer, ja, den damals stellvertretenden Chefredakteur von der CT, dem Computermagazin, in der Sendung, der uns immer über die aktuellen Hardware-Trends berichtet hat. Und zwar mit so ganz typischer, sehr entspannter CT-Brille. Und ich bin sehr froh, dass ich mit Georg auch in dieser Sendung jetzt hier, in diesem Podcast, endlich mal wieder sprechen durfte. Und ich habe ihn natürlich gefragt, was die großen Trends sind, aber auch, was wir denn vielleicht, wenn wir besonders kreativ sind, Digitales so schön unter den Baum legen können.
Im Gespräch.
Und damit herzlich willkommen im Ohr am Netz, Georg Schnurer. Hallo Schnu.
Hallihallo. Ja, moin der Sven. Das ist ja nun mal schön, dass wir mal wieder zusammen talken können.
Lange ist es her und ich habe mich sehr gefreut, als du gesagt hast, na klar, ich kann ja zu allem irgendwie immer was sagen. Da erinnere ich mich an früher. So war es nämlich damals bei Escape auf Radio 1 auch. Jeden Samstag hatten wir dich quasi bei uns im Gepäck. Und zu jeder Cebit waren wir deine Gäste, der Kollege Daniel Finger und ich. Und du musstest danach gar nicht immer renovieren. Also.
Ja, nee, eigentlich nicht. Aber Cebit ist ja nun wirklich schon Historie. Da denkt ja kaum noch ein Mensch dran. Und ja, schade, aber manchmal irgendwie auch nicht schade, wenn man sich so das Ende der Veranstaltung anguckt. Aber wir wollten, glaube ich, nach vorne gucken, ne?
Genau, wir gucken nach vorne. Und zwar wollen wir mal so ein bisschen wissen, wir kümmern uns jetzt ja um, ich sag mal, digitales Weihnachten, also digitale Geschenke, sowohl welche, die man verschenken kann, als auch so ein bisschen, was denn eigentlich da im Hintergrund passiert, wenn man die digital einkauft. Aber bleiben wir mal bei den, ich sag mal, den digitalen Produkten. Was sind denn die großen Trends in diesem Jahr?
Ja, da muss man jetzt sich ein bisschen überlegen, worauf man sich konzentrieren will. Es gibt natürlich ein paar Trends, die lassen sich überhaupt nicht vermeiden. Das eine ist natürlich, überall ist irgendwie KI drin. Was immer da künstlich und was immer daran intelligent ist, muss man dann im Detail mal sehen. Klar, das kommt überall. Das wird vor allen Dingen für uns Verbraucher natürlich ärgerlich werden, weil es natürlich Betrügern und anderen Idioten das Leben leichter macht. Also der berühmte Enkeltrick jetzt mit der Originalstimme der Enkelin und solche Sachen, das ist schon wirklich lästig. Darüber hinaus, ja, man kann es nicht vermeiden. Wir haben ja gerade die COP, die läuft. Das Jahr 2024, das ist meine sehr persönliche Einschätzung, wird für mich das Jahr der Entscheidung, ob wir es noch hinkriegen oder ob wir es doch tatsächlich schaffen, dass alle Eisberge schwimmen und Hannover an der Küste liegt. Gut, aber das hilft uns natürlich technisch nicht weiter. Technisch setzt sich ein Trend fort, den wir schon all die Jahre hatten, nämlich alles muss irgendwie in die Cloud. Das geht jetzt beim Betriebssystem los. Jedes Gerät, das ich irgendwie kaufe, hat irgendwie eine Cloud-Anbindung und deshalb muss ich beim Einkauf meiner Meinung nach extrem darauf achten, dass ich Geräte kaufe, die, auch wenn die Cloud des Herstellers dann irgendwann mal abgeschaltet wird, trotzdem noch was anderes als Elektroschrott sind. Das ist mir immer ein ganz wichtiger Punkt. Auch wenn viele Tipps, die nachher gleich noch kommen, natürlich ohne Internet bzw. Cloud-Anschluss nicht vernünftig funktionieren.
Schönes Beispiel mit der Cloud-Sache. Ich bin ja stolzer Besitzer eines OneMove E-Bikes. Und da war ja genau das Problem. Ja, die E-Bike-Marke ist pleite gegangen und lange hieß es, ihr könnt eure Fahrräder dann oft Schrott schmeißen. Läuft noch. Also ich fahre wenig, weil es kalt, aber geht noch. Mal gucken, wie lange.
Da gibt es ja eine schöne Community, die inzwischen auch, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dabei ist, dieses alte System zu hacken und quasi Ersatz zu schaffen. Ist aber natürlich für uns Kunden irgendwie ein bisschen sehr ärgerlich.
Will man nicht, wenn man viel Geld fürs Fahrrad ausgegeben hat. Und ja, das habe ich damals getan. Cloud ist aber ein schönes Stichwort, weil das Problem ist ja auch immer, wo ich auch immer darauf hinweise und du bestimmt auch, Leute, wenn ihr Produkte kauft mit Daten in der Cloud, guckt mal genau, wo die Cloud ist und vor allem auch, wie sicher die ist. Ist es auch was, worauf ich beim Schenken von Produkten jetzt schon mal drauf achten sollte?
Na, auf jeden Fall. Das ist natürlich, also ich möchte ja nicht jemand etwas schenken, wo er dann seine ganzen privaten Daten in die Welt posaunt und möglicherweise noch zu irgendwelchen Anbietern, die da noch ganz andere Interessen haben. Das ist eine Sache, die vor allen Dingen bei Smart-Home-Komponenten und natürlich bei den immer beliebter werdenden Kameras ein Riesenthema ist. Kameras kann man sich vorstellen, also je nachdem, wo die stehen, muss ja nicht gerade das Schlafzimmer sein, aber auch das Wohnzimmer gehört nicht unbedingt in den Sichtbereich anderer Menschen. Auch bei allen anderen Smart-Home-Geräten, wenn die nicht mehr funktionieren, wenn die Hersteller-Cloud nicht funktioniert oder aber wenn andere da relativ einfach drauf zugreifen können, sei es, wenn sie einfach nur in mein WLAN gehen oder sei es eben, weil die Cloud des Herstellers einfach mal überhaupt nicht geschützt ist, dann ist das schon wirklich, wirklich ärgerlich.
Wie achte ich da auf die richtigen Produkte, wenn ich jetzt sage, ich möchte, keine Ahnung, jetzt meiner Mutter oder so eine smarte Sicherheitskamera schenken?
Naja, ganz wichtig ist dabei, dass die Cloud des jeweiligen Herstellers in Europa steht. Dann habe ich schon mal, ich sag mal so 50% der Dinge gesichert, weil dann gilt die DSGVO. Ich weiß, viele mögen das nicht. Trotzdem schützt uns Verbraucher diese Regel und dann habe ich auf jeden Fall einen Rückgriff. Die andere Sache ist natürlich, die Geräte sollten so konzipiert sein, dass sie im Idealfall komplett ohne Cloud auskommen. Das heißt dann natürlich, dass ich zu Hause irgendeinen Controller oder sowas hinstellen muss. Gerade bei einer Sicherheitskamera ist das natürlich so eine Sache, wenn die Kamera nur funktioniert, wenn die Cloud oder das WLAN funktioniert. Was würde ich wohl als Einbrecher oder jemand, der was Böses will, als erstes stören? Und das ist ja gerade bei Funknetzen sehr, sehr einfach.
Aha, wir wollen hier keine Tipps geben, also nicht dazu, sondern eher zu den Gegenmaßnahmen. Jetzt hattest du gerade schon Smart Home gesagt, das ist natürlich einer der ganz, ganz großen Trends. Ich würde fast sagen dieses Jahrzehnts, und da tut sich immer, immer mehr. Und das Problem da ist aber immer noch, man hat so das Gefühl, viele Smart Home Produkte sind so gewachsen aus der alten Unterhaltungselektronikbranche, und jeder hat so sein eigenes System, jeder versucht irgendwie da was Eigenes zu schustern. Wird es langsam kompatibel oder wenigstens interoperabel? Gibt es vielleicht endlich Standards? Weil das wären ja mal schöne Trends.
Ja, so einen richtig geilen Standard, der über alles funktioniert, gibt's immer noch nicht. Und ich fürchte auch, den wird es sehr lange nicht geben, obwohl es tatsächlich Ansätze gibt in die Richtung. Das Schlagwort hier ist Matter. Das ist eine Initiative, die ursprünglich mal von Apple kam. Nicht ganz ohne Grund, weil die eben mit ihrem eigenen Smart-Home-System nicht so sonderlich viele Gerätschaften hatten, und die hatten natürlich ein großes Interesse daran, möglichst viele Sensoren und Aktoren da mit reinzubinden. Und daraus ist unter anderem dieses Matter entstanden, wo inzwischen relativ viele andere Hersteller mit aufgesprungen sind, die natürlich ihren eigenen proprietären Standard nicht aufgeben, weil es ist ganz klar, ich möchte meine Kunden in meinem Netz halten und die sollen gefälligst meine Sensoren kaufen, weil dann könnte ich die viel teurer anbieten, als wenn jeder dafür was anbieten kann. Aber anyway, es ist ganz nett, oder es gilt inzwischen als schick bei den Smart-Home-Anbietern, auch Meta mit zu unterstützen. Dann habe ich quasi so eine Überschicht über dem Ganzen. Und damit kann ich dann wieder Sensoren unterschiedlicher Hersteller in unterschiedliche Systeme einbinden und kann auch überall meine liebe Alexa oder wie auch immer das sprechende Teil oder zuhörende Teil zu Hause heißt, mit einbinden. Und das ist natürlich etwas, was ganz nett ist. Man sollte das aber auch nicht überschätzen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Smart-Home-System habe von irgendeinem der großen Hersteller, dann gibt es keinen Grund, jetzt alles wegzuschmeißen und alles neu zu kaufen. Ist erstens teuer, zweitens nicht gut für die Umwelt und drittens irgendwie im Moment noch nutzlos. Wenn ich aber plane, mir ein komplett neues Smart-Home-System anzuschaffen, dann sollte ich mal gucken, was hat denn der Hersteller, den ich da ins Auge gefasst habe, vor? Wird es da eine Meta-Unterstützung geben? Wenn ja, ist das auf jeden Fall ein Pluspunkt.
So, und damit sind wir jetzt auch schon mal bei relativ konkreten Weihnachtsgeschenken. Also wir haben ja gesagt, Smart Home ist eine Option, und grundsätzlich haben wir aber alle das Problem, was schenken. Und da habt ihr ja traditionell in der CT so eine herrliche Idee, dass ihr immer wunderbare Geschenke für unteren Baum digitaler Natur, teilweise nerdiger Natur, raussucht. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal ein bisschen was von dir hören, einfach auch so als kleinen Geschenketipp für unsere Zuhörenden, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also Tipps für Digital-Nerds 2023 zu Weihnachten. Was wäre denn dieses Jahr dein Favorit? Ich will nicht sagen, was du gerne schenkst, sondern worüber würde sich der Georg Schnurrer unterm Baum so richtig freuen?
Naja, das ist jetzt eine ganz putzige Frage, weil ich habe mir tatsächlich was für nicht unterm Baum geschenkt. Ich habe mir eine erweiterte Solaranlage geschenkt. Das heißt, so ein etwas größeres Balkonkraftwerk, das steht jetzt bei mir oder hängt bei mir über der Terrasse. Ich muss es nur noch aufbauen, aber dazu muss erstmal der olle Schnee weg. Also das ist mein sehr persönliches Weihnachtsgeschenk an mich. Ansonsten, wir hatten es ja gerade mit Smart Home. Was mir wirklich gut gefallen hat, ist ein sehr schönes, kompaktes Heizkörperthermostat. Und zwar ist das aus der Homematic IP-Serie, nennt sich Evo, stammt von EQ3 und ist mit, 85 Euro nicht gerade das billigste Produkt am Markt, aber es ist sehr, sehr schick, es ist sehr kompakt. Ich habe ein schönes Display drauf, wo ich sehe, welche Solltemperatur habe ich, welche Ist-Temperatur habe ich. Ich kann es mit wenigen Handgriffen wärmer oder kälter stehen. Ich kann auch einen Booster mal einschalten. Okay, ich will jetzt mal eine halbe Stunde richtig warm Wohnzimmer haben. Das ist eigentlich ein sehr, sehr kompaktes und sehr schönes Gerät. Die meisten anderen Heizkörperthermostate sind da eher so Klumpen und Klötze, und dann gibt's dann immer Probleme mit dem designbewussten Teil des Haushalts, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Ja, und oft auch ein Problem sind, wenn die dann nicht so richtig stabil sind, die Anschlüsse. Ne? Da hast du oft so Plaste und dann auch Plasteringe und so. Das ist dann manchmal schon so, dass man das Gefühl hat, da bohrt sich dieser Heizkörper-Pinokel, ist glaube ich der Fachausdruck dafür, quasi in das Thermostat rein, und dann funktioniert es ja wieder nicht so richtig. Also auch da habe ich schon viel ausprobiert, aber das klingt auf jeden Fall nach einem guten Geschenketipp, weil der Vorteil ist auch da, die Dinger sparen natürlich unheimlich Heizkosten, weil ich kann gerade so einen Heizkörper im Zimmer automatisch runterdrehen, wenn ich zur Arbeit gehe, und wenn ich nach Hause komme, dreht es sich von alleine wieder hoch. Das ist natürlich schon extrem sinnvoll.
Klar, wenn ich einen möglichst regelmäßigen Tagesablauf habe, kann ich das natürlich vorprogrammieren. Ansonsten kann ich, wenn ich ein bisschen besseres System habe, das natürlich auch so machen, dass wenn ich nach Hause komme, sprich mein Handy ist zu Hause, dann kann das System das automatisch erkennen, dann auch über die Zeit lernen, okay, der kommt in der Regel montags immer um 19 Uhr erst nach Hause, kann ich ein bisschen später warm machen. funktioniert aber natürlich nur, wenn da nur eine Person im Wesentlichen rumhängt, weil es ist ja, ja doof, wenn man den Mitbewohnern dann einfach mal sagt, okay, ich bin nicht zu Hause, ihr habt ein kaltes Wohnzimmer.
Gut, aber im Zweifelsfall für die Kinderzimmer könnte man es ja individuell programmieren.
Genau.
Das ist jetzt was Schönes für unter den Baum für drin, weil man hat halt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe, unter anderem spart man Heizkosten, man tut aber auch was für die Umwelt, weil man spart CO2 und obendrein hat derjenige Beschenkte das dann auch noch deutlich gemütlicher, weil es ist immer dann warm, wenn er zu Hause ist. Okay, dann vielleicht so ein Tipp für die richtigen Nerdy-Bastler, also die, die sagen, ich traue mir durchaus zu, den Lötkolben zu schwingen und, keine Ahnung, vielleicht auch einfach einen Code zu schreiben.
Ja, da ist natürlich auch was auf meiner Liste und zwar bin ich ja immer heiß hinterher, dass die Menge der Nerds in der Welt nicht ausstirbt. Das sollten idealerweise mehr werden, weil ich glaube, ehrlich gesagt, Nerds ist gar nicht mal so schlecht für diese Welt. Also habe ich mal geguckt, was gibt's denn an schönen Sachen, die man auch Kids schenken könnte? Gibt's tatsächlich sowas wie eine Programmierlernplattform, die aber auch tatsächlich ein Stück Hardware dabei hat, wo ich also dann ein Display drauf habe. Ich habe verschiedene Umweltsensoren. Ich habe eine sehr einfache Sprache, die ich dort habe und kann eben dann mit meinen Kids zusammen oder eben später die Kids ganz alleine da programmieren lernen und die Grundzüge eben so einer strukturierten Arbeitsweise da hineinbekommen. Das ganze Ding kostet 100 Euro, nennt sich OxoCard Science und ist eine komplette Lernplattform. Es gibt also auch Unterstützung im Internet dazu und ganz viele Sensoren, auch so Drehrädchen und Knöpfchen und damit kann ich halt schöne Sachen auslösen und durch das integrierte Display sehe ich eben auch auf der Platine selber, was los ist. Ich brauche also nicht zwingend einen Computer dazu oder ein Tablet oder ein Handy. Es geht einfach so als Standalone-Gerät. Das ist eine schöne Motivation, um mal ja jetzt nicht nur zu daddeln, sondern vielleicht auch mal was etwas Nerdigeres zu machen.
Also ich glaube, das Interesse bei den Kids ist da durchaus da, aber bei allen Erwachsenen, da wird jetzt wahrscheinlich das ein oder andere Fragezeichen über dem Kopf erscheinen.
Aber das schadet aber nichts, wenn die Kinder mehr wissen als die Erwachsenen. Manchmal ist das hilfreich.
Ja, ich meine, in Zeiten von No-Code und Low-Code und KI codet jetzt für uns, kann man ja annehmen, dass Programmieren überhaupt gar nie wieder wichtig sein wird. Was sagt denn der CT-CVD Georg Schnurrer dazu?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Programmierkenntnisse sind extrem alt und ich habe also noch so komisches Programmieren gelernt, wo man direkt in einzelnen Bits und Bytes mit dem Computer spricht, also nicht so abgehoben hohes. Trotzdem, wenn ich als Technikinteressierte oder Technikinteressierter in der Lage bin, ein Programm zu schreiben, verstehe ich, was Programme tun. Selbst wenn ich später mit KI arbeite, wenn ich mit No-Code-Systemen arbeite, wenn ich selbst mit grafischen Programmiersystemen arbeite, hilft mir dieses Grundverständnis zu verstehen, warum sich das System jetzt, obwohl ich dieses Element jetzt dahin geschoben habe, plötzlich ganz anders verhält, weil ich halt ein bisschen die Idee habe, was dahinter passiert. Und dieser Blick hinter die Kulisse, hinter die schöne Benutzeroberfläche, hinter die schönen, ja, KI schreibt mir einen Aufsatz zu, was weiß ich was, das hilft zu verstehen, warum, wieso und woher manche Fehler kommen.
Wieso, weshalb, warum, wer nicht programmiert, bleibt dumm, um es mal.
Ja, sowas in der Preislage, aber ich glaube, das war eine andere Sendung.
Lieber Georg Schnurrer, ich danke dir von absolut vollem Herzen, dass du dir Zeit genommen hast, trotz des aktuellen Weihnachtsstresses bei euch in der Redaktion, hier im Ohr am Netz dabei zu sein, weil es hat mich so gefreut, endlich mal wieder mit dir zusammen zu senden. Danke für die tollen Tipps und hab grandiose Weihnachten.
Ja, ebenso. Vielen Dank. Und ja, du wirst die Weihnachtszeit kaum aufhalten können. Sie kommt unheimlich auf dich zu. Bis dann. Tschüss.
Ja, jetzt sind wir also bestens auf unseren Einkauf vorbereitet, können uns ins Shopping-Erlebnis stürzen und ja, Online-Shopping wird ja tatsächlich immer beliebter. Das zeigt auch die Anzahl an Paketen, die zur Weihnachtszeit versendet werden. Das sind allein in Berlin oder zumindest rechnet die DHL alleine in Berlin damit, anstatt der üblichen 250.000 Pakete rund 500.000 Sendungen in der Weihnachtszeit täglich zu versenden. Das ist schon ganz schön ordentlich, ne? Die müssen ja auch alle irgendwie transportiert werden und in die Altbauwohnung in den 5. Stock hochgetragen werden und so weiter. Denkt also immer dran, ja, schön freundlich sein zu den fleißigen Helferinnen und Helfern des Christkinds.
Trinkgeld ist auch nett. Trinkgeld genau. Schadet nicht. Einmal im Jahr so ein kleines Trinkgeld für den, der sich immer hochkämpft, die Treppen.
Ja, aber diese Weihnachtslogistik betrifft ja eben nicht nur den Versand von Geschenken, sondern natürlich auch die ganze ja, digitale Infrastruktur dahinter, die eben das Online-Shopping überhaupt erst möglich machen, ne? Die Webseiten und Apps zum Einkaufen, die konzipiert, umgesetzt und technisch betreut werden müssen. Und wie das alles funktioniert und welche Trends es eben auch in diesem ganzen Bereich Online-Shopping gibt, das habe ich mit unserem nächsten Interviewgast besprochen.
Im Gespräch.
Ja, Vorweihnachtszeit ist natürlich auch Shoppingzeit und immer mehr Kundinnen und Kunden, und ich gehöre da tatsächlich auch zu, präferieren tatsächlich den entspannten Online-Einkauf, anstatt sich durch überfüllte Einkaufsmeilen zu kämpfen. Aber nicht nur jetzt zur Weihnachtszeit. Der Handel hat tatsächlich längst seine digitale Transformation erlebt. Unternehmen setzen immer mehr digitale Technologien ein, um einerseits auf das veränderte Kaufverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten zu reagieren, als auch die Einkaufs-, Lager- und Verkaufsprozesse grundlegend zu transformieren. Wie die digitale Transformation des Handels aktuell und in Zukunft aussieht, darüber spreche ich jetzt mit Hans-Peter Zorn. Er ist Head of AI in einem Eco-Mitgliedsunternehmen, nämlich InnoVex, das unter anderem IT-Lösungen für den Einzelhandel anbietet. Herzlich willkommen, Hans-Peter, hier beim Ohr am Netz.
Hallo Sidonie.
Was bist du denn für ein Shopping-Typ? Lieber online oder gehst du lieber noch ins Geschäft?
Tatsächlich online.
Ja, ist einfach entspannter, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, was sind denn so aus deiner Sicht aktuell die größten Trends und Entwicklungen im Bereich Online-Handel?
Der Online-Handel ist tatsächlich aus meiner Erfahrung schon sehr lange dabei, KI und Data Science einzusetzen. Also natürlich sehr unterschiedliche Reifegrade, aber ein Großteil der Personalisierung stammt ja, oder der Ideen zur Personalisierung wie Empfehlungssysteme, stammt ja aus dem Bereich Onlinehandel, angefangen vom Recommender von Amazon damals, weil da einfach die Daten verfügbar sind. Wenn man eine Webseite hat und sowieso inhärent digital ist, hat man natürlich gleich direkt Zugriff auf die Customer Journey, auf die Interaktionen vom Kunden mit der Webseite. Deswegen ist das natürlich da kein direkt neues Thema. Und auch bei uns war das so, dass der Onlinehandel mit einer der ersten war, mit denen wir Projekte in dem Bereich gemacht haben. Mhm. Erst angefangen mit Datenplattformen, dann Empfehlungssysteme. Auch relativ früh so Dinge wie Größenempfehlungen und so weiter. Supply Chain ist natürlich ein wichtiges Thema, Demand Forecasting. Und auf der anderen Seite ist das aber sehr ungleich verteilt. Also es gibt dann natürlich Vorrunner und es gibt Unternehmen, die vielleicht ein bisschen langsamer das adaptiert haben. Insbesondere vielleicht auch die eher aus dem stationären Bereich kommen und jetzt über einen Omnichannel-Ansatz auch sich digital aufstellen, die haben natürlich da große Bedarfe. Was ist aktuell natürlich der größte Trend? Ich glaube, das betrifft eigentlich alle Branchen aktuell, die sich mit dem Thema generative KI auseinandersetzen. Und auch das ist natürlich ein Thema im Bereich Onlinehandel, da gibt es ganz viele Applikationen, Anwendungsfälle, wo diese Technologie dort auch zum Einsatz kommen kann, und damit setzen sich gerade viele auseinander. Ich glaube, da können wir später nochmal drauf zurückkommen.
Genau, das wäre eigentlich auch so ein bisschen meine nächste Frage. Du hast ja so ein paar Punkte schon angesprochen. Wie unterstützt denn InnoVex nun Unternehmen dabei, sich an diese ständig ändernden Kundenpräferenzen und auch Markttrends im Onlinehandel anzupassen?
Wir sind ein Dienstleister, das heißt, wir helfen mit Beratung oder Projektteams, die eben dann das Unternehmen unterstützen. Wir unterstützen den Kunden entweder mit Beratung oder Expertenwissen oder Projektteams, um bestimmte Use Cases dann schnell umsetzen zu können, und bieten dem Kunden die Möglichkeiten, von unserer Erfahrung in dem Bereich zu profitieren, auch von unserem Branchenwissen, das wir da mittlerweile auch aufgebaut haben, neben dem reinen technischen Wissen.
Nun sagt ihr seid beratend tätig. Merkt ihr solche Stoßzeiten wie jetzt die Weihnachtszeit, also wo einfach besonders viel los ist? Macht sich das bei euch irgendwie bemerkbar, dass es da besonders viele Kundenanfragen, vielleicht auch Notfälle oder so gibt?
Ja, also Anfragen in dem Sinne nicht, aber da wir ja bei einigen Kunden auch mit dabei sind und auch die entsprechenden Systeme betreiben zum Teil, bekommen wir das natürlich mit. Also weil einfach unsere Leute das unterstützen und dann eben den Kunden auch helfen, auf diese Stoßzeiten reagieren zu können.
Du hast ja schon so ein paar Technologien angesprochen, die Innovex eben einsetzt, um speziell auch Kundenerfahrungen eben im Online-Shopping zu verbessern. Nun bist du ja nicht umsonst Head of AI. Welche Rolle spielt denn gerade KI und maschinelles Lernen bei der Personalisierung von Online-Shopping und wie integriert ihr diese Technologien auch in eure Lösungen?
Ja, spielt eine ganz zentrale Rolle, insbesondere wenn man eben den Begriff KI weitergefasst definiert und damit auch einfach maschinelles Lernen und statistische Verfahren darunter versteht, dann ist das schon seit längerem einfach die Basis von jeglicher Personalisierung. Also Personalisierung, Rekommendersysteme sind Verfahren aus dem Bereich des maschinellen Lernens und die setzen wir schon sehr, sehr lange ein. Auch die anderen Use Cases, die ich vorhin genannt habe, wenn man zum Beispiel die richtige Größe vorhersagen möchte, auch wenn man irgendwann in den Bereich vielleicht virtuelle Realität geht, das sind alles Technologien, Verfahren aus dem Bereich der KI, in der besagten erweiterten Definition und das ist relativ normal. Wir arbeiten viel mit Open-Source-Technologien, implementieren aber auch neu und individuell für den Kunden. Also es ist in der Regel schon so, dass unsere Teams beim Kunden diese Modelle oder diese Verfahren einfach implementieren. Mhm. Also wir haben jetzt keine Produkte, die wir direkt dem Kunden geben. Mhm. Im Normalfall, weil es Individuallösungen sind.
Recommender-System, das ist, wenn ich was kaufe in einem Online-Shop und mir dann schon vorgeschlagen wird, was mich eventuell auch interessieren könnte, ne? Und dann so Profile über mich im Grunde angelegt werden und so. Das ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein schmaler Grat, ne? Also so für mich als Kunden, ich denke, anderen geht das vielleicht auch so. Einerseits ist das natürlich manchmal praktisch, aber man findet es ja manchmal auch so ein bisschen spooky, ne? Wenn man sich dann überlegt, was der Shop jetzt offensichtlich alles so über einen weiß. Bedenkt ihr sowas auch, wenn ihr Kunden in diese Richtung beratet oder macht man da im Moment noch sozusagen so alles, was geht oder hat man sozusagen auch ein bisschen im Blick, wie das bei Kundinnen und Kunden sozusagen ankommt?
Also wir arbeiten da in der Regel einfach im Team auch mit dem Kunden zusammen und beurteilen das zusammen, welche Daten denn eine gute Grundlage sind für so eine Empfehlung. Mhm. Und das hat sich auch ein bisschen geändert. Also auf der einen Seite ist Datensparsamkeit auf jeden Fall eine Maxime, die auch gelebt wird, muss auch laut der Gesetzgebung. Auf der anderen Seite hat sich gerade im Bereich der Empfehlungssysteme herausgestellt, dass die großen Datenmengen vielleicht gar nicht unbedingt wirklich so notwendig sind. Mhm. Oft sind die Empfehlungen einfach nur auf Basis der letzten wenigen Produkte, die man sich selbst angeschaut hat, die man auch quasi sieht. Das ist relativ transparent. Also man hat im Shop ja in der Regel einfach den Verlauf der Dinge, die man sich angeschaut hat. Und viel mehr brauchen die Algorithmen tatsächlich oft gar nicht, um eine gute Empfehlung geben zu können. Viel wird mittlerweile auch tatsächlich eher contentbasiert gemacht oder hybrid. Das heißt, es wird einfach geschaut, welche anderen Produkten sind auf Basis vom Text oder von den Inhalten, von den Metadaten ähnlich zu dem Produkt, das ich mir anschaue. Das hat den Vorteil, dass man dazu gar keine Daten braucht. Das ist nämlich dann auch immer wichtig, also abgesehen davon, dass es vielleicht wie das besagte Gefühl auslöst, das du gerade beschrieben hast, das ist auch für den Shop unpraktisch, wenn du zu sehr auf diese Daten angewiesen wirst, mhm. weil du Kunden, die neu auf die Seite kommen, dann ja erst gar nichts vorschlagen kannst. Mhm. Das heißt, Verfahren, die eher auf den Ähnlichkeiten zwischen den Produkten arbeiten, sind in der Lage, auch Neukunden direkt was vorzuschlagen, was ein großer Vorteil ist. Das nennt sich dann Cold-Start-Problem, was dadurch umgangen wird. Und daher geht die Tendenz da eher zu weniger Daten.
Virtual Reality, Augmented Reality hast du gerade auch erwähnt. Wo geht da die Reise hin? Also es ist ja teilweise schon möglich, so dieses sozusagen Online-Anprobe oder so. Mhm. Ja, wo geht da die Reise hin? Welche Entwicklungen siehst du da?
Das ist natürlich ein spannendes Thema, weil das so ein Dauerbrenner ist ein bisschen. Da wird immer viel drüber geredet. Die Produkte, die dann im Markt gelandet sind, haben aber nie so richtig gegriffen. Man kann mittlerweile mit dem Handy das eine oder andere machen. Da haben wir auch mal einem Kunden geholfen. Die haben eine App gebaut, mit der man eben die Schuhgröße messen konnte mit dem Handy. Das war so eine Art virtuelle Realität, weil dann quasi ein digitaler Zwilling des Fußes erstellt wurde, indem man mit dem Handy eben drumherum fährt. Aber wir erwarten tatsächlich, dass VR auch nochmal einen Schub bekommt, wenn Apple tatsächlich da seine Devices rausbringt. Also ist ein bisschen Spekulation, ist alles sehr teuer, aber es wäre nicht das erste Mal, dass eine Technologie oder ein Anwendungsfeld durch Apple erschlossen wird, das vorher viele versucht haben, es aber nicht geschafft haben. Also Stichwort iPhone.
Ja, klar.
Genau.
iPod.
Da sind wir gespannt, wie sich das entwickelt nächstes Jahr, wenn diese Geräte, die aktuell noch extrem teuer sind, auf den Markt kommen und wie sich das dann preislich auch entwickelt. Und da kann man sich halt dann viel vorstellen. Also die Vision ist natürlich quasi das Shopping-Erlebnis, die jetzt vom Browser raus in die 3D-Welt zu bringen, also quasi das Shopping-Erlebnis aus dem Shop ins Wohnzimmer zu bekommen. Mhm. Ich kann mich umsehen, ich kann um das Objekt drumherum gehen, mir das anschauen. Das klingt spannend, wenn das denn gut funktioniert und die entsprechend notwendige Hardware auch vielleicht in dem einen oder anderen Haushalt schon vorhanden ist. Das ist halt aktuell nicht der Fall, weil das einfach viel zu teuer ist.
Thema Omnichannel hattest du auch schon mal eingangs kurz erwähnt, so als einen Trend. Wie geht ihr damit um? Welche Bedeutung hat das Thema? Also es geht ja im Grunde so um die nahtlose Integration, ne, von Online- und Offline-Erlebnissen. Bekommt ihr dahingehend viele Nachfragen?
Ja, also ist tatsächlich ein Thema, weil, wie ich es am Anfang schon ein bisschen skizziert habe, dass vielleicht dann Unternehmen sind, die nicht so nativ digital sind wie die reinen E-Commerce-Anbieter, die zum Teil, also die Marktführer haben halt riesige Data Science Teams und sind da ja auch technologisch führend. Denen helfen wir in der Regel da auch eher nicht, ne? Die haben genügend Leute in dem Bereich. Da haben wir tatsächlich einiges an Nachfrage.
Vielleicht zum Schluss kleiner Blick in die Glaskugel sozusagen. Welche Herausforderungen siehst du oder sieht Innovex so im Hinblick auf die Zukunft des E-Commerce, des Online-Shoppings und wie geht ihr damit um als Dienstleister, der eben in diese Richtung auch berät?
Also ich denke, dass die generative KI, als insbesondere Sprache und vielleicht auch Dialog, Voice, eine stärkere Rolle spielen wird und weil seit ChatGPT ist klar, dass man halt wirklich sehr natürliche Konversationen führen kann und auch sehr weit gefasste, also komplexere Konversationen, die früher vielleicht per natürlicher Sprache sich sehr anstrengend angefühlt haben. Also Chatbots waren für mich in dem Bereich nie ein Thema, weil das war einfach zu starr und das habe ich schneller geklickt. Wenn ich aber zum Beispiel meinen Wunsch komplexer mit mehr Worten auch formulieren kann, dann ist das vielleicht schon spannend. Mhm. Da kann man viel tun. Die Herausforderung dabei ist halt, dass die Modelle gleichzeitig noch sehr viele Herausforderungen haben im Sinne von Kontrollierbarkeit. Erzählen die dann auch das, was ich mir wünsche? Mhm. Halluzinieren die und ähnliches? Das ist tatsächlich nicht wirklich trivial, das unter Kontrolle zu bekommen. Aktuell würde ich in so einem Kontext tatsächlich eher das Verständnis durch das Modell machen lassen und die Generierung aber vorfertigen, um einfach nicht in die Gefahr zu kommen, dass eben der Chatbot Dinge erzählt, die mir nicht recht wären, wenn das jemandem Kunden erzählt. Also das wirklich so umzusetzen, dass ich als Online-Händler ein gutes Gefühl habe und einen großen Nutzen hat und der Kunde nimmt das auch an, ist tatsächlich ein großes Thema für nächstes Jahr. Die Technologie ist da, die in kontrollierten, ethischen, vernünftigen Weg auch einzusetzen, das ist tatsächlich noch nicht so einfach. Ist möglich, denke ich, aber es ist ein gutes Stück Arbeit. Für nächstes Jahr, denke ich.
Ja, vielen Dank, Hans-Peter Zorn von Innovex, dass wir mit dir so ein bisschen hinter die Kulissen des Online-Shoppings schauen konnten und auch für diesen Ausblick, wie ja, Technologien wie KI oder auch Augmented Reality und unser Shopping-Erlebnis in Zukunft verändern könnten. Danke, dass du bei uns warst.
Sehr gerne.
Jetzt haben wir auch verstanden, wie es im Hintergrund funktioniert. Jetzt können wir nur hoffen, dass dieses Jahr auch wieder alles sich gut zusammenfügt, also sowohl der Bestellprozess als auch die Lieferung nachher und dass auch das Geschenk bei uns an der Tür noch zur richtigen Zeit ankommt. Sonst ist doof, dann stehen wir da, kurze Hose, Holzgewehr. Ja, aber ich meine, wird schon passen, oder Sidonie? Wir gucken mal positiv.
Ja, wir sind ja sowieso immer positiv.
Genau, ein paar Tage haben wir ja auch noch. Aber kümmert euch drum. Am 23. online bestellen ist eine ganz dumme Idee. Da kann man vielleicht noch ins Kaufhaus rennen und irgendein liegen gebliebenes Geschenk kaufen. Auch schon nicht so gut und sehr stressig. Viel Aggression bei den Menschen am 23.12. Ich rate davon ab, da einkaufen zu gehen. Aber wir wünschen euch auf jeden Fall erstmal tolle Weihnachten. Ein grandioses Fest, viele coole digitale Geschenke, vielleicht das ein oder andere von Georg Schnurers Empfehlung. Aber wir hören uns wieder, also an Weihnachten noch, auf und zwar am zweiten Feiertag
kommt
die neue Folge. Da freuen wir uns schon sehr drauf und ich freue mich so langsam auch so ein bisschen auf Weihnachten. Jetzt ist ja gerade noch ein bisschen weiß, die letzten Tage waren hier in Berlin schön verschneit. Ich hoffe, kommt noch mal ein bisschen Schnee, das würde mir sehr gut gefallen. Bleibt auf jeden Fall gesund und frohen Mutes und wir hören uns Weihnachten.
Genau, viel Spaß beim Weihnachtsshopping, ob online oder offline auf dem Weihnachtsmarkt und bis bald.
Glühweinchen, gute Idee. Tschüss, Sidonie.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.